ARD Crime Time. Der True Crime Podcast.
Die Kollegen, die da mit zugezogen wurden, das waren insgesamt 1600 Polizisten, erfuhren sozusagen im Vorfeld nicht die Wahrheit darüber, warum es in Berlin eigentlich gehen würde.
Es gibt Gerüchte, dass Clans in Berlin, darunter auch der Remo-Clan-Verbindung bis in Behörden haben.
Ja, das war wirklich eine große Nummer in Berlin. Die wurde akribisch vorbereitet von der SOKO. Man wollte also, dass das wirklich gelingt, dass da nichts schief geht.
MDR-Prozesstagebuch, 26. August 2022, Tag 24. Ein Kriminalbeamter der SOKO Epaulette erzählte heute über die Großrazzia am 17. November 2019 in Berlin. Damals wurden über 20 Objekte durchsucht und nach 5 Tatverdächtigen gefahndet. 3 konnten auf Anhieb festgenommen werden, 2 Zwillingsbrüder aber entwichen.
Wer sind die Männer, die den größten Kunstdiebstahl der deutschen Nachkriegsgeschichte geplant haben? Die einen Schaden von mehr als 116 Millionen Euro verursachen? Die Feuer legen und in Kauf nehmen, Menschenleben in Gefahr zu bringen? Und was haben sie mit den Juwelen gemacht? Um diese Fragen geht es jetzt in Folge 3: Vertrauen. Ich bin Anne Eichhorn aus der Podcast-Redaktion von ARD Crime Time. Um zu verstehen, worum es in dieser Folge geht, empfehlen wir zuerst die Folgen 1 und 2 zu hören.
Dieser Prozess fand unter extremen Sicherheitsvorkehrungen statt. Das war in einem speziellen Hochsicherheitssaal. Rund um das Gerichtsgebäude waren Polizisten in Mannschaftsstärke angetreten. Die waren schwer bewaffnet. Über dem Gerichtsgebäude kreiste ein Hubschrauber. Also das war wirklich top abgesichert, weil man das Verfahren der organisierten Kriminalität zugeordnet hatte. Und das rechtfertigte dann diese Maßnahmen. Ich war an diesem Morgen extrem gespannt, wie wahrscheinlich alle, die dort standen, wie die Angeklagten auftreten werden. Wie werden sie sich geben? Was sind das für Typen? Und ich fragte mich auch, werden viele Familienmitglieder kommen, also Angehörige? Das kennt man zum Teil aus Berlin bei Verfahren dort. Dort kommen sehr viele Mitglieder der Großfamilie, also Remo-Clan-Mitglieder. Und die treten dann teilweise auch aggressiv und bedrohlich auf. Und in den Gerichtssaal wurden sie von 2 Justizbeamten gebracht, eskortiert, in Handschellen, dann zu ihrem Platz gebracht. Und die jungen Männer gaben sich also von diesem ganzen Sicherheitsvorkehrungen, von diesem Medienaufgebot ziemlich unbeeindruckt. Sie gaben sich gelassen, cool, so ein bisschen wie die netten Jungen von nebenan. Also sie wirkten auf den ersten Blick unbedarft und ungefährlich.
Und das können sie auch. Denn die Mitglieder der Großfamilie Remo wissen, sie können sich aufeinander verlassen. Zusammenhalt und gegenseitiges Vertrauen gehören zu den Grundprinzipien. Das haben wir bereits in Folge 2 gehört. Dass ein Remo Informationen an die Polizei weitergibt, unvorstellbar. Umgekehrt aber offenbar schon. Denn als die für die Aufklärung zuständige Dresdner Polizei im November 2020 eine große Aktion in Berlin plant, werden nur ganz wenige Kolleginnen und Kollegen in der Hauptstadt eingeweiht. Das ist SOKO-Leiter Olaf Richter wichtig.
Es gibt Gerüchte, dass Clans in Berlin, darunter auch der Remo-Clan-Verbindung, bis in Behörden haben. Und bis auf die wenigen eingewiesenen Berliner Kollegen mussten wir den Einsatz geheim halten, damit eben keine Informationen über diesen Einsatz vorher in das Clan-Milieu gelangen und so den Erfolg gefährden.
Leicht gesagt, denn der geplante Einsatz in Berlin ist von enormer Dimension, erklärt der stellvertretende SOKO-Leiter Jörg Bozenhardt.
Wir mussten ganz viele Polizeiorganisationseinheiten hinzuziehen, aus anderen Bundesländern auch. Und die konnten auch nicht eingeweiht werden. Die mussten einfach nur bereitstellen. Wir hatten unter einer fingierten Geschichte quasi diesen Einsatz geplant. Es sollte dabei um eine Kontrolle oder ein Delikt im Bereich des Kriegskontrollwaffengesetzes gehen. Kollegen, die da mit hinzugezogen wurden, das waren insgesamt 1600 Polizisten, erfuhren sozusagen im Vorfeld nicht die Wahrheit darüber, warum es in Berlin eigentlich gehen würde. Und allein diese Geheimhaltung war natürlich sehr schwierig, weil wir andererseits die Leute auch darauf vorbereiten mussten, was sie zu suchen haben, in welchem Bereich sie tätig werden würden. Diese Differenzierung, diese Vorbereitung war sehr komplex. Am Ende war auch klar, dass der Einsatz durch einen ganz großen Führungsstab begleitet werden müsste. Und dieser Verbindungsaufbau zwischen den Einheiten vor Ort und diesem Führungsstab, der musste vorbereitet werden. Und das hat uns mehrere Monate gekostet, diese Vorbereitungshandlung alle durchzuführen.
Ein sehr großes Vorhaben. Alles soll am frühen Morgen des 17. November 2020 stattfinden, fast ein Jahr nach dem Einbruch. Die Sonderkommission hat nur eine Chance. Ansonsten sind die Tatverdächtigen und ihre Unterstützer gewarnt. Auch bei den Vorbereitungen ist höchste Vorsicht geboten.
Bereits vorweg waren verschiedene operative Einheiten unterwegs und haben, wie wir das bezeichnen, die einzelnen Objekte unter Wind gehalten. Die haben sozusagen da geguckt, dass da niemand entfleucht oder noch mehr Leute dazukommen, die dort eigentlich nicht hingehören. Und was da festgestellt werden konnte, war tatsächlich, dass mehrere von den zu suchenden Personen oder zu festzunehmenden Personen sich in der Nacht bewegten. Die waren nicht alleine unterwegs, da konnten wir keinen Zugriff machen, weil sich das automatisch weitergetragen hätte.
Es sind nicht nur die Tatverdächtigen im Visier, es sind auch knapp 20 Objekte, Gebäude, Garagen, Fahrzeuge und Wohnungen, die durchsucht werden sollen.
Des Weiteren haben wir Bankschließfächer durchsucht, weil diese sich auch eignen, um das Diebesgut zu verstecken und unter anderem dann auch noch Folier- und Kfz-Werkstätten, die in Frage kommen konnten, den Mercedes mit der Taxi-Optik zu versehen.
Die Objekte konnten wir natürlich nicht blauäugig aufsuchen, weil wir überhaupt nicht wussten, wie viele Personen halten sich dort auf, wie viele Personen brauchen wir, wie viele Polizisten, um diesen Ort überhaupt durchsuchen zu können, wie viele Räume sind dort, gibt es vielleicht Hunde, die beachtet werden müssen, gibt es vielleicht kranke Personen, die entsprechend ja, dann gesichert werden müssen, um nicht noch andere Gefahren zu setzen mit diesem Einsatz selber. Und dafür ist es notwendig, dass man diese Objekte, so wie wir es bezeichnen, vorher aufklärt, auch um festzustellen, wann kommt die Bewohner vielleicht nach Hause, wann gehen sie raus, um dann den Zeitpunkt festzulegen, wann so eine Durchsuchung am besten stattfindet. Und das passiert, indem man die Tage zuvor diesen Ort beobachtet.
November 2020. Berlin, Neukölln.
Bei dem Vorhaben, gleichzeitig alle 5 Tatverdächtigen festzunehmen und alle relevanten Orte zu durchsuchen, macht die Polizei eine Ausnahme. Bei Wissam Remo. Ihn wollen die Beamten auf jeden Fall schnappen. Allerdings hatte das mobile Einsatzkommando ihn in der Nacht schon einmal 3 Stunden lang aus den Augen verloren. Er gilt als paranoid. Schöpft er Verdacht, könnte er womöglich alle anderen warnen. Der Polizei kommt es sehr gelegen, dass Wissam mitten in der Nacht alleine mit dem Auto unterwegs ist. Will er womöglich flüchten? 2.40 Uhr erfolgt in Berlin-Kreuzberg der Zugriff.
Es hat sich eine günstige Gelegenheit ergeben. Das Auto stoppte Wissam an einer Ampel. Eine Voraussetzung für diesen Zugriff vor Einsatzbeginn war, dass er nicht die Möglichkeit hatte, andere aus der Familie zu warnen. Also sprich, dass er nicht mehr die Gelegenheit hat zu telefonieren.
Wissam Remo leistet, soweit bekannt, keine Gegenwehr. Eine Warnung kann er nicht mehr absetzen. Dennoch erfahren 2 weitere Verdächtige offenbar, dass etwas im Busch ist. Die beiden sind Zwillingsbrüder und gehören auch zur Großfamilie Remo. Die Frage ist nur, wie bekommen sie von den Polizeieinsätzen Wind? Den beiden gelingt jedenfalls zunächst die Flucht.
Sie nutzten die Gelegenheit, die Wohnung vorzeitig zu verlassen und kannten sich natürlich in ihrer Umgebung besser aus. Und so war dann eine polizeiliche Observation nicht gegeben.
Zuvor schickt ein Zwillingsbruder dem anderen Sprachnachrichten. Eine lautet:
Geh nicht nach Hause, schlaf draußen, aber lass das Telefon zu Hause. Fahr nicht mit dem Auto, ich schwör beim Koran.
Einer der Zwillinge tauscht unbemerkt mit einem Kumpel das Auto. Folglich wird dieser festgenommen und kurzzeitig für den Gesuchten gehalten. Der andere Zwilling lässt sich zu Hause von einem Freund abholen. Die beiden fahren durch den Berliner Südosten. 2-mal verliert das MEK das Auto aus den Augen. Am Ende können sie es finden. Geparkt und ohne Insassen. Erfolgreicher ist die Polizei bei Rabi Remo, dem ältesten der Gesuchten. Als morgens um kurz vor 6 Uhr das SEK die Wohnung stürmt, befindet er sich zu Hause im Wohnzimmer auf dem Sofa. Ein Zimmer weiter schlafen seine Frau und sein kleiner Sohn.
Es öffnen Spezialeinsatzkräfte der Polizei die Wohnungstür, stellen eine Sicherheit her. Also alle Personen, die anwesend sind, werden unter Kontrolle gebracht. Und dann wird der Haftbefehl durch die nachfolgend eintreffenden zuständigen Polizeikräfte eröffnet und die Durchsuchungskräfte beginnen mit den Maßnahmen der Durchsuchung.
Dem Polizeibericht zufolge erleidet Rabih bei der Festnahme eine Platzwunde am Kopf. Fast zeitgleich spielen sich bei Bashir Remo ähnliche Szenen ab. Nur wohnt er, 24 Jahre alt, noch zu Hause mit seinen Eltern und 6 Geschwistern. Die Familie lebt in einer relativ kleinen Wohnung in einem Hochhaus in Berlin-Kreuzberg. Das SEK rammt die Wohnungstür und fesselt alle männlichen Bewohner. Bashir wird vor den Augen seiner Familie abgeführt. Damit sind 3 der 5 Verdächtigen gefasst. 2 sind auf der Flucht.
Das war natürlich eine ganz wichtige Nachricht für die Sachsen, für die Dresdner. Ja, auch eine freudige Nachricht. Das schien jetzt so, dass vielleicht Täter gefasst wurden. Und wir haben im MDR Sachsenspiegel, aber auch im gesamten MDR natürlich den ganzen Tag darüber berichtet. Das war die Nachricht des Tages. Und es stellten sich dann auch gleich Fragen. Was ist mit den 2 Flüchtigen? Wird man die noch bekommen? Was ist mit der Beute? Hat man da vielleicht auch etwas gefunden? Ja, und damit haben wir uns dann natürlich journalistisch beschäftigt und das beantwortet oder versucht zu beantworten.
Doch um die Zwillinge auch zu fassen, braucht es Zeit und einige Ressourcen. Die sächsische Polizei hört dafür wochenlang Telefone ab. Sie bitten außerdem die Zielfahndung des Bundeskriminalamts um Unterstützung. Im Dezember 2020, knapp einen Monat nach dem Großeinsatz in Neukölln, können die Beamten einen der Zwillinge festnehmen. Ein halbes Jahr später, im Mai 2021, schließlich auch den anderen. Beide hatten sich in Berlin aufgehalten. Und die Durchsuchungen? Die gab es neben den Festnahmen an diesem Novembertag 2020 ja auch noch. Beweismittel, Datenträger, bestenfalls sogar die Juwelen, all das hoffen die Beamten zu finden. Tatsächlich werden auch viele Gegenstände sichergestellt, nur in direktem Zusammenhang mit dem Einbruch ins grüne Gewölbe stehen sie nicht. Und von den Juwelen weiter keine Spur.
Wir suchten nach Tatmitteln, das heißt Gegenständen, die bei der Tat verwendet wurden, wie die Äxte, mit denen die Vitrinen eingeschlagen wurden, oder die Werkzeuge, mit denen der Einbruch durch das Fenster erledigt wurde. Sichergestellt wurde letztendlich eine ganze Menge Datenträger. Das Tatwerkzeug oder konkrete Kleidungsstücke, die wir tatsächlich der Tat zuordnen konnten, haben wir leider nicht gefunden. Auch wenn das mit der Tat nichts zu tun hatte, konnten bei der Durchsuchung zum Beispiel andere Äxte, Macheten und auch Schreckschusswaffen gefunden werden.
Das hilft den Ermittlern in Dresden allerdings wenig. Sie haben weiter keinen Hinweis, wo die Beute steckt. Die Festgenommenen sagen nichts. Eine Kooperation mit der Polizei ist für sie keine Option. Noch nicht.
Juni 2021.
Der Schatz der Sachsen ist einigen so wichtig, dass sie ihn um fast jeden Preis zurück im grünen Gewölbe sehen wollen. Eine Gruppe von Privatleuten lobt daher 1 Million Euro Belohnung aus für Tipps zum Auffinden der Juwelen. Polizei und Staatsanwaltschaft legen nochmal 500.000 obendrauf. Das weckt Begehrlichkeiten und ruft natürlich einige auf den Plan, die das schamlos ausnutzen wollen. Es melden sich diverse Betrüger und Wichtigtuer, die die Steine angeblich haben und zurückgeben wollen. Nur, wer meint es ernst? Und wer hofft aufs große Geld?
19. August 2021, Berlin.
Die Polizei nimmt einen 6. Mann fest. Ein Cousin und Drahtzieher des Goldmünzendiebstahls aus dem Bode-Museum. Noch so ein Fall, der Schlagzeilen gemacht hat. Im März 2017 wird die 100 Kilogramm schwere Big Maple Leaf aus dem Berliner Museum gestohlen. Materialwert 3,3 Millionen Euro. 2020 werden er, der Cousin und ein alter Bekannter, Wissam Remo, dafür zu 4,5 Jahren Haft und 3,3 Millionen Euro Wertersatzzahlung verurteilt. Doch die Münze ist nie wieder aufgetaucht. Vermutlich eingeschmolzen oder in kleinere Teile zerlegt und verkauft. Bei den Juwelen aus Dresden geht das nicht. Für sie Abnehmer zu finden, dürfte schwieriger sein. Daher hat die Soko Epolett Hoffnung, die berühmten Schmuckstücke noch zu finden. Immer wieder berichten nationale und internationale Medien über den Fall.
Cette collection et son écrin palatial, visités depuis par des millions de touristes essentiellement allemands, sont donc plus qu'une simple collection de bijoux.
The museum now fears the jewelry will be broken apart and the treasures never seen again. Dan Conifer, ABC News.
Diamants d'une valeur inestimable, un vol brutal, une atteinte à l'identité de tous les Saxons. La réaction des autorités du Land de Saxe montre leur consternation et leur tristesse.
Belohnung für Hinweise zur Wiederbeschaffung der aus dem historischen grünen Gewölbe in Dresden geraubten Juwelen hat eine Initiative von Privatleuten 1 Million Euro ausgelobt.
Polizei und Staatsanwaltschaft haben inzwischen 500.000 Euro Belohnung für Privatpersonen ausgesetzt.
Nach dem spektakulären Kunstraub im grünen Gewölbe hat die Dresdner Polizei heute eine Belohnung für Hinweise auf die Täter und den Verbleib der Beute in Höhe von 500.000 Euro ausgesetzt.
Dezember 2021, Amsterdam.
Aus den Niederlanden meldet sich Arthur Brandt. Der Kunstdetektiv hatte bereits zur Aufklärung anderer großer Kriminalfälle mit Kunstwerken beigetragen, wird als Indiana Jones der Kunst bezeichnet, von der FAZ als Arthur Holmes. Er hat die sogenannten Hitler-Hengste aufgespürt, übergroße Pferdestatuen aus Bronze, und mit uns darüber gesprochen. Der Link zur Folge ist im Beschreibungstext. Brandt berichtet den Ermittlern, ein Mann namens Markus habe ihn kontaktiert und diesem sei von 2 Tschetschenen eines der gestohlenen Schmuckstücke angeboten worden, der Bruststern des polnischen Weißen Adlerordens. Ein echtes Prachtstück, bestehend aus 5 großen und mehr als 200 kleinen Diamanten, in der Mitte der größte Diamant. Von ihm ausgehend verlaufen 4 aus Rubinen gesetzte Kreuzarme.
Und da hat der Markus gesagt, können wir dir etwas machen, um dies zurückzuholen? Die fragen 40.000 Euro. Vielleicht wäre es möglich, dass ich die 40.000 Euro bekomme, das Stück zurückhole. Und dass wir dann weitergehen, um die Leute vielleicht zu verhaften oder die anderen Stücke zurückzubekommen.
Im Gegensatz zu anderen angeblichen Mittelsmännern gibt Markus seine Identität preis. Er behauptet, seit 1985 im Diamantengeschäft aktiv zu sein.
Man kann natürlich niemals das Risiko von nach null reduzieren. Man versucht es von 100 nach 1 zu reduzieren. Und das haben wir gemacht. Markus hat gesagt, ich bekomme das Geld in mein Haus. So dass ihr weißt, wo ich wohne, dass ich dort eingeschrieben bin. Und da kann ich nicht weglaufen, weil ihr habt meinen Namen. Und die Polizei ist auch dort. Und dann haben wir zusammen mit der Staatsanwalt der Polizei und die Leute vom Museum haben wir darüber gesprochen. Und da haben wir gesagt, das Risiko ist akzeptabel. Das können wir so machen.
Die staatlichen Kunstsammlungen lassen sich also auf das Angebot ein, schenken Markus Vertrauen. Die 40.000 Euro kommen von einer privaten Spenderinitiative. Damit soll der Mann, der sich Markus nennt, nun also den Tschetschenen den Bruststern abkaufen. Woraus sich wiederum Hinweise auf die Einbrecher und weitere Teile der Beute ergeben könnten.
27. Dezember 2021.
Das Geschäft soll in Antwerpen über die Bühne gehen. Wo auch sonst, Antwerpen ist berühmt für seinen Diamantenhandel. Die Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlungen fährt mit 2 Begleitern in die belgische Hafenstadt.
Wir saßen dort in Hotellobby mit Leuten von das Museum und da hat Markus 1,5 Stunden gesprochen über diesen Diamanten, auch mit der Experte.
Die Dresdner bleiben dabei. Sie wollen das Geschäft durchziehen. Also geht Kunstdetektiv Arthur Brandt mit Markus in dessen Haus.
Ich habe ihm noch gesagt, Markus, du lauf doch nicht davon. Und da hat er gesagt, Arthur, ihr sitzt in mein Haus, die Polizei ist dort, ihr weiß, wer ich bin. Ich gehe doch nicht vor 40.000 Euro davon, um 4, 5 Jahre im Knast zu sitzen. Und ich dachte, nein, natürlich nicht. Wer werde das machen?
Arthur Brandt übergibt das Geld an Markus, der sich damit auf den Weg macht, den Bruststern von den Tschetschenen zu kaufen. Der Kunstdetektiv bleibt im Haus und wartet. Doch irgendwann bekommt er Zweifel.
Ich habe dann versucht, Markus anzurufen nach einer Stunde und da hat er nicht reagiert. Und da habe ich die Leute, die Polizei, die Leute vom Museum angerufen und gesagt, jetzt müssen die belgische Polizei anrufen, weil ich denke nicht, dass er noch zurückkommt. Ich habe ihm Mails geschickt, SMS geschickt, Markus, was ist passiert? Und die Leute von der Polizei und das Museum haben gesagt, nein, der lauft nicht davon.
Aber genau so ist es. Markus ist weg. Und mit ihm die 40.000 Euro der privaten Spender. Die staatlichen Kunstsammlungen sind auf einen Betrüger hereingefallen, erinnert sich der Publizist und Jurist Butz Peters.
Markus war nichts anderes als ein Hochstapler, x-mal verurteilt zuvor wegen Betrügereien aller unterschiedlichster Art. Also war zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt und niemandem war vorher aufgefallen, dass Markus nicht ein Diamanthändler in Antwerpen war, wie behauptet war, sondern nichts anderes als jemand, der mit Trödelartikeln gehandelt hat und ein notorischer Hochstapler war.
Die Ermittlungsbehörden können die Identität des Mannes schließlich klären. Demzufolge ist er Niederländer und in seiner Heimat erheblich und einschlägig vorbestraft. Im November 2022 wird er einem Haftrichter in Dresden vorgeführt. Später verurteilt ihn das Landgericht wegen Betrugs zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 7 Monaten. Bleibt nur die Frage, warum die Ermittler ihm nicht schon früher auf die Schliche gekommen sind. Allerdings war Markus nicht der Einzige, der vermeintliche Juwelen zum Kauf angeboten hat. Auch wir beim Mitteldeutschen Rundfunk erhielten schon ein Jahr zuvor ein ähnliches Angebot. Ebenso eine Sicherheitsfirma aus Israel, gesendet von einer nicht nachverfolgbaren E-Mail-Adresse. Jakob Perry, der Chef der Firma, erinnert sich in einem Interview.
So we answered the mail, they answered back, but the answers were a little bit tricky-wise. So we decided in our company, CGI, to send all the emails to the prosecutor in Dresden.
Und natürlich ist es nie zu einem Kauf gekommen.
28. Januar 2022. Landgericht Dresden, großer Sitzungssaal.
Unter sehr strengen Sicherheitsvorkehrungen beginnt am Landgericht Dresden der Prozess im Fall des Juwelendiebstahls aus dem grünen Gewölbe. Angeklagt sind 6 junge Männer aus der Großfamilie Remmer. Der Beginn der Hauptverhandlung wird von vielen mit Spannung erwartet. Auch von MDR-Reporterin Heike Römer-Menschel.
Vor dem Gerichtsgebäude bildete sich dann sehr schnell eine lange Schlange. Es war ein großes Interesse da, ein enormes Interesse an diesem Prozess. Von Dresdnern, von Sachsen, aber auch von Pressevertretern aus dem In- und Ausland. Und es gab nur wenig Plätze in diesem Gerichtssaal. Es war ja Corona-Zeit. Jeder 4. Platz durfte nur besetzt werden. Das machte es noch mal schwieriger.
Es macht deutlich, wie sehr der Fall viele Menschen in der Stadt und im ganzen Bundesland beschäftigt. Der sächsische Innenminister Roland Wöller greift dieses Gefühl schon unmittelbar nach dem Einbruch am 25. November 2019 auf.
Es ist so, wie unser Ministerpräsident gesagt hat, Sachsen ist insgesamt heute Nacht bestohlen worden. Es ist ein Anschlag auf die kulturelle Identität aller Sachsen und des Freistaates Sachsen.
Es gibt Berichte, dass einige Dresdnerinnen und Dresdner nach der Tat weinend bei der Lokalzeitung angerufen haben sollen. Jetzt erleben sie, wie den mutmaßlich Schuldigen der Prozess gemacht wird. Aber kann das Verfahren das Vertrauen in die Sicherheit und den Schutz bedeutender Kulturgüter wiederherstellen und die sächsische Seele wieder heilen?
10. Mai 2022. Landgericht Dresden, großer Sitzungssaal.
Während am Landgericht gegen die 6 Angeklagten verhandelt wird, laufen im Hintergrund die Ermittlungen der Soko Epolet weiter. Denn auch wenn die 6 mutmaßlich Hauptverantwortlichen bereits auf der Anklagebank sitzen, sind noch Fragen offen. Gab es doch einen Insider, einen Kontakt ins grüne Gewölbe? Wurden polizeiinterne Ermittlungsergebnisse weitergegeben? An diesem Tag führen die Ermittlungen schließlich zu einer Überraschung im Gerichtssaal. Ein Zuschauer wird festgenommen, direkt an Ort und Stelle.
Da wurde ein junger Mann verhaftet. Es saßen ja im Zuschauerraum immer auch Verwandte, Freunde von den Angeklagten. Und der junge Mann, 22 Jahre alt, der war damals eigentlich fast jeden Tag im Gerichtssaal und hörte als Zuschauer zu. Und das nutzten die Polizisten, die Soko Opelet, um ihn dann am Rande des Prozesses, kurz nach Schluss dieses Verhandlungstages, festzunehmen. Er ist Bruder eines der Angeklagten gewesen und man warf ihm vor, dass er Beihilfe geleistet hat zu dem Einbruch ins grüne Gewölbe.
Der junge Mann war der Fahrer des VW Golfs. Wir erinnern uns, der Golf, der unmittelbar vor der Tat in eine Verkehrskontrolle der Berliner Polizei geraten ist. Er hatte in der Tatnacht engen Kontakt zu den Angeklagten. Das macht ihn auch ohne vorhandene DNA-Spuren sehr verdächtig. Nach der Festnahme wird auf seinem Computer die gesamte Ermittlungsakte gefunden. Wie ist das möglich? Sollte das Vertrauen unter den Clan-Mitgliedern etwa größer sein als das der Ermittler zueinander? Doch wer dem Mann diese Informationen gegeben hat, ist bis heute unklar. Verglichen mit einer anderen Überraschung ist die Festnahme im Gerichtsgebäude allerdings nur eine Randnotiz. Welche Überraschung das ist, darauf kommen wir später zu sprechen. Vorher ist es wichtig, etwas zu verstehen. Mit dem Einbruch ins grüne Gewölbe und den nach sich ziehenden Ermittlungen ist auf so vielen Ebenen Vertrauen zerstört worden. Das meint nicht nur die Tatsache, dass Ermittlungsakten auf irgendwelchen Rechnern gefunden wurden. Es geht tiefer. Für manche mag es sich hier bloß um ein paar gestohlene Steine handeln. Für andere handelt es sich hierbei um eine gestohlene Identität. Die Identität eines ganzen Landes. Das haben wir in Folge 1 schon mal erwähnt. Aber was bedeutet das? Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer schreibt am 25. November 2019, damals noch auf Twitter:
Nicht nur die staatlichen Kunstsammlungen wurden bestohlen, sondern wir Sachsen. Man kann die Geschichte von Sachsen nicht verstehen ohne das grüne Gewölbe. Die Werte, die hier zu finden sind, wurden von den Menschen in unserem Freistaat über viele Jahrhunderte hart erarbeitet.
Na, also manchmal macht man ja so April-Scherze, na, da ist irgendwas Schlimmes passiert und so. Und dann sagt man ja April, April. Aber nun muss man ja feststellen, dass es Tatsache ist. Und für mich ist es also unvorstellbar, wie hier angeblich vielleicht geschludert, also auch mit der Sicherheit von solchen Kunstschätzen. Und ich kann mir nur vorstellen, dass das also von langfristiger Art geplant sein muss. Denn diese Sachen sind also unwiederbringlich und dafür hat eigentlich, wie der Bürgermeister schon sagte, das ganze sächsische Volk gearbeitet. Sonst hätte August Zerstage sich diese Kunstschätze nicht leisten können. Und nun sind sie also durch also ein ganz schlimmer krimineller Akt, der also auch dem Prestige und also auch der Kultur von Sachsen ist verloren gegangen damit. Ich hoffe, dass es, also dass diese Diebe, also ich kann das immer noch zum Beispiel fassen, mir steht also im Trainer, dass man also diese Diebe aufs Schnellste fasst. Und ich hoffe, dass, also wie gesagt, und dass man die Lehren draus sieht und die Kunstschätze auch besser schützt, denn es ist also auch unser Volksgut.
Vor allen Dingen, dass es scheinbar doch so leicht ist. Gut, ich bin öfter im Jahr in Dresden und gehe im Sommer auch lange spazieren hier. Und man sieht, es ist ruhig abends. Es sind manchmal mehr oder weniger Leute unterwegs. Aber dass es dann morgens so leicht ist, dort reinzukommen, ist schon erschreckend. Ich bin traurig für den Verlust, also für die Dresdner, für die Leute allgemein.
Es hat sich ja doch gezeigt, dass die Sicherheitsvorrichtungen doch nicht gewirkt haben. Und da muss man mehr tun. Wenn man also vorneweg so tut, als ist das Fort Knox und dann ist es bloß Fort Knox. Also man kann da mit einem Seitenschneider da irgendwie die Gitter aufbrechen, dann ist das ja ein Witz los, ne?
Es tut weh. Ich bin von Dresden und insofern ist man betroffen, dass sowas passieren kann. Ich glaube, Sie können noch so gute Sicherheitsvorkehrungen haben. Sie können noch so viele Aufsichtspersonen haben. Im Endeffekt sind Sie wahrscheinlich gegen so eine Bande, ich sage es in Absicht, hilflos.
Ich kann es aber glauben. Sie sind nur unersetzbare Schützer. Mir tut das richtig weh.
Für einige Sachsen sind die Juwelen im grünen Gewölbe ein Symbol für das, was sie als Sachsen gemeinsam geleistet haben. Zwar war es damals, Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts, August der Starke, der das Geld für die Juwelen ausgegeben hat, aber verdient haben es zuvor die sächsischen Bürgerinnen und Bürger. Ob sie so begeistert von den Anschaffungen des Kurfürsten waren, sei mal dahingestellt. Unter dem Kurfürsten erlebte Sachsen das, was heute so schön kulturelle Blüte genannt wird. Dresden sieht heute so aus, weil August der Starke dafür gesorgt hat. Und auch die Schätze im grünen Gewölbe hätte es ohne ihn und seine sächsischen Bürgerinnen und Bürger nie gegeben. Das beschreiben Dirk Sindram als damaliger Direktor des grünen Gewölbes und Marion Ackermann als damalige Direktorin der staatlichen Kunstsammlung in Dresden an den Tagen nach dem Einbruch.
Das, was Sie hier haben, ist ein unschätzbarer kultureller Wert, wirklich eine Art Weltkulturerbe, die wir haben. Es gibt nirgendwo in irgendeiner anderen Sammlung in Europa eine Juwelen- oder Juwelengarnituren, die in dieser Form und dieser Qualität und dieser Quantität sich als königliche Garnituren erhalten haben.
Man darf nicht vergessen, dass die Stücke des Grünen Gewölbe den Zweiten Weltkrieg überlebt haben und dann den Transport nach Russland und die Rückkehr 58. Die besondere Bedeutung ist ja diese Authentizität, dass über Jahrhunderte, also mit der Eröffnung des Grünen Gewölbes und der zur Verfügungstellung einer Teilöffentlichkeit 1729-30, dann wir die Besucherbücher seitdem haben und so eine starke Emotion damit verbunden ist, dass wir schon finden, dass das grüne Gewölbe einfach ein Kern der sächsischen Identität bedeutet.
Es handelt sich um die Kronjuwelen Sachsens. Also das ist ein bisschen das, was andere Länder, beispielsweise England, im Tower hat. Man kann man sagen, ist das, was da im Tower ist, ein Teil der Identität oder nicht?
Es geht hier also um nicht weniger als den Verlust der sächsischen Kronjuwelen. Der Prozess dauert nun schon fast ein Jahr. Im Dezember 2022 geht er allmählich Richtung Zielgerade. Die Beweisaufnahme ist abgeschlossen und den Angeklagten drohen aller Voraussicht nach hohe Haftstrafen. Doch die Juwelen bleiben verschwunden. Bis jetzt. Ohne dass die Öffentlichkeit davon Wind bekommt, bieten die Remos über ihre Anwälte an, die Juwelen zurückzugeben. Für einen Deal mit dem Rechtsstaat.
Und irgendwann wurde uns dann mitgeteilt, heute kommt es. Da ist man vollgepumpt mit Adrenalin und es erscheint einem so ein bisschen unwirklich.
Wir hatten es mit einem astronomischen Wert zu tun, wir hatten es mit Einzelstücken zu tun, die völlig unersetzbar waren.
Und dann waren die Juwelen irgendwann da.
Dann ist es natürlich ein bisschen komisch. Man sitzt da 3 Stunden mit einem Millionenschatz auf dem Tisch, für den man eigentlich nicht verantwortlich sein will. Man wartet dann und wartet und wartet. Und gerät natürlich schon so ein bisschen in Sorge.
Bei diesem Anblick verschlägt es auch erfahrenen Polizisten die Sprache.
Ja, es war ein nackter, großer Konferenztisch sozusagen. Und im vorderen Bereich lagen die Stücke direkt auf dem Tisch drauf. Es war komplett entgegen meiner Erwartung und ich war tatsächlich schon einen Moment sprachlos.
Wenn Ermittler vor Ehrfurcht beinahe erstarren, dann ist das offensichtlich kein gewöhnlicher Arbeitstag. Doch liegen wirklich alle Steine auf dem Tisch? Was sind Staat und Gesellschaft bereit zu geben, um ihren Schatz zurückzubekommen? Kann ein Deal wieder gutmachen, was in einer einzigen Nacht an Vertrauen zerbrochen ist? Und was bleibt nach dieser Odyssee eigentlich noch übrig? Das hören Sie in Folge 4: Erbe. Der Podcast ARD Crime Time, der Millionen-Coup im grünen Gewölbe, ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks. Die Autorinnen und Autoren der 4 Folgen sind Kim Selina Utecht und David Kopp. Für Recherche und Interviews zuständig Dani Vogtländer, Sandro Gerber und Heike Römer-Menschel, die außerdem mit Ina Klempno für das MDR Landesfunkhaus Sachsen den gesamten Prozess begleitet und das Prozesstagebuch für den MDR geschrieben hat. Außerdem in die Recherche involviert ist Emily Jendrek. Produzent und Sounddesigner aller Folgen ist Ingo Naumann. In der Social-Redaktion unterstützt haben uns Bettina Goldbach und Muriel Kubeile. Sprecherinnen und Sprecher: Magdalena Höfner, Mathis Kiesig, Felix Gebhardt und Anne Eichhorn. Die Redaktion liegt bei Mathis Kiesig.
Hier ist nochmal Mathis Kiesig von ARD Crimetime und ich habe noch einen Podcast-Tipp. Vor 80 Jahren haben in Nürnberg die Prozesse gegen die Hauptkriegsverbrecher der Nazizeit begonnen. Zum ersten Mal wird dort Gerechtigkeit auf einer internationalen Bühne verhandelt und gleichzeitig der Grundstein für das moderne Völkerstrafrecht gelegt. Das ARD-Doku-Drama Nürnberg 45 im Angesicht des Bösen erzählt dieses geschichtliche Ereignis durch die Augen zweier Überlebender des Konzentrationslagers Auschwitz. Mit eindrucksvollen Spielszenen, berührenden Interviews und restaurierten Originalaufnahmen. Begleitend dazu gibt es einen neuen Podcast bei Alles Geschichte. Der Nürnberger Prozess, die Täter und ihre Psychologie, erforscht die Psyche der damaligen angeklagten Nationalsozialisten. Das Dokudrama Nürnberg 45 im Angesicht des Bösen gibt's in der ARD-Mediathek und die begleitende Podcast-Reihe im Feed Alles Geschichte in der ARD-Audiothek. Die Links gibt es in unseren Shownotes.
ARD Crime Time. Der True Crime Podcast.